Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Entscheidungen zu treffen ist oftmals gar nicht so einfach, insbesondere dann, wenn wir Entscheidungen unter Unsicherheit treffen müssen. Das ist gerade in einem komplexen Problemumfeld, mit dem wir im Rahmen der digitalen Produktentwicklung viel zu tun haben, gar nicht so selten. Dominik und Oliver nehmen sich dieses Themas an, besprechen eben nicht nur Entscheidungen, sondern insbesondere diese Entscheidungen im Unsicherheitsbereich, sprechen über Dilemmata, stellen diverse Methoden vor. Ich glaube, das ist ein schöner, bunter Mix. Ich wünsche euch viel Spaß und eine ganze Reihe spannender Impulse. Und trotzdem ist klar, am Ende weiß man beim Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht, ob das Ergebnis dieser Entscheidung trotzdem gut wird, auch wenn die Entscheidung selbst vielleicht bereits gut war. Viel Spaß.
Als Product Owner müssten wir ständig Entscheidungen treffen. Ich glaube, als Menschen auch ständig. Die treffen wir bewusst und die treffen wir unbewusst. Und das ist auch so ein bisschen so ein eigenes Thema, zu gucken, wie trifft man vielleicht gute Entscheidungen, was kann bei der Entscheidungsfindung helfen. Und deswegen wollen wir einmal in dieser Folge ein wenig generischer auf das Thema Entscheidung treffen gucken. Und vielleicht auch besonders mit dem Aspekt unter Unsicherheit, weil wir werden als Product Owner zumindest in einer komplexen Umgebung, in der wir agieren und unsere Produkte entwickeln, nie vollständige Sicherheit bei unseren Entscheidungen haben. Und deswegen heißt das Thema dieser Podcast-Episode Entscheidungen unter Unsicherheit treffen. Und wen könnte ich besser einladen als den Dominik? Hi Dominik.
Hallo Oliver.
Weil du gerade vor kurzer Zeit auch ein Live-Event zu diesem Thema gemacht hast.
Das ist richtig. Das ist richtig. Ich wollte gemeinsam mit anderen auch mal ein bisschen drüber reflektieren, weil das ja dieses Treffen von Entscheidungen unter Unsicherheit so oft aufkommt als Product Owner und gleichzeitig so viel Energie kostet einfach, so viel Fokus auch einnimmt, dass es mir ein Bedürfnis war, darüber zu reden, weil es gibt so ein paar Sachen, wenn wir auch gleich wahrscheinlich mal durchgehen, an Methoden, an Vorgehensweisen und so weiter, wie man sich dem Thema annähern kann. Aber am besten ist es halt immer dann auch von anderen auch zu hören, dass es denen vielleicht auch gar nicht so viel anders geht als einem selbst, aber eben auch zu hören, was sind gute Praktiken bei euch, bei mir und so weiter. Und da hatten wir ein Live-Event zu.
Dann lass uns mal ganz am Anfang beginnen. Was ist denn überhaupt so eine Entscheidung treffen für dich?
Ja, ich sag's gerne immer wieder, der Begriff Entscheidung, eigentlich müssten wir den einmal definieren. Aber ehrlicherweise lasse ich's, weil man kann sich diesem Begriff sehr unterschiedlich annähern und man kann sehr akademisch werden. Aber für mich ist jetzt in der Praxis, in meinem Arbeitsalltag vor allem, eine Entscheidung immer etwas, wo es darum geht, den Raum der Möglichkeiten kleiner zu machen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch sage, so eine Podcast-Folge wie heute, wo wir sagen, was können wir denn aufnehmen, dann habe ich natürlich einen großen Raum. Ich kann aber aufgrund der Zeit und so weiter jetzt nicht alles machen. Also muss ich irgendwann etwas entscheiden. Also auch entscheiden im Sinne von trennen. Ich muss mich also von Optionen trennen. Und eine Entscheidung ist für mich immer etwas, wo ich danach weiß, wie geht es weiter, was machen wir jetzt, aber eben auch dadurch, was machen wir beispielsweise nicht.
Ist denn dann in deiner, in Anführungsstrichen, Definition, nicht zu entscheiden, auch eine Entscheidung?
Ja, das ist so ein bisschen wie bei Kommunikation, ne? Man kann sich nicht entscheiden, weil in dem Moment, wo du sagst, ich möchte mich jetzt nicht entscheiden, hast du dich ja schon entschieden, du möchtest jetzt keine Entscheidung treffen. Und damit hast du den Raum der Möglichkeiten auch kleiner gemacht, weil du ja jetzt zumindest weißt, die Möglichkeit, sich jetzt zu entscheiden, ist weg. Und das ist eine Entscheidung. Also ja, das Entscheiden, sich nicht zu entscheiden, ist eine Entscheidung. Ich weiß, es ist ein bisschen paradox, eigentlich in sich geschlossen. Aber das kann auch unter Umständen sinnvoll sein. Das kann unter Umständen auch schädlich sein. Weil wir natürlich auch, also wenn ich mich jetzt entscheide, was will ich zum Abendessen und ich warte bis morgen früh mit der Entscheidung, dann kann ich nicht mehr entscheiden, was ich am Vortag zum Abendessen will. Ne? Also das geht dann halt nicht. Das ist dann irgendwann ad absurdum. Aber grundsätzlich kann es ja auch in Ordnung sein, eine Entscheidung zu vertagen, um an irgendetwas rumzuarbeiten. Und das kann zum Beispiel sein, dieses Thema Unsicherheit, das zu reduzieren.
Und so als letzten Aspekt, den wir, glaube ich, am Anfang auch noch kurz streifen sollten, ist so, es gibt bewusste und unbewusste Entscheidungen. Also wenn wir so bei Daniel Kahneman sind, Thinking Fast and Slow, glaube ich, heißt der Titel auf Englisch, können wir auch hier nochmal verlinken. Dann gibt es Entscheidungen, wo wir so sehr getriggert sind, dass wir Energie reinstecken, eine bestimmte Entscheidung zu treffen und rational, in Anführungsstrichen rational, über Sachen nachdenken. Und dann gibt es halt ganz viele Entscheidungen, die passieren halt einfach so, wie zum Beispiel, dass ich gerade meinen Wasserglas genommen habe, um kurz zu trinken. Habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht oder bewusst drüber nachgedacht. War aber auch eine Entscheidung, die in mir selber tatsächlich stattgefunden hat. Auch da kann man, glaube ich, nochmal eine Unterscheidung für eine Entscheidung oder die Art der Entscheidung machen.
Ja, absolut. Und das ist wichtig, weil wir hören ganz oft so eine Aussage wie, wir treffen als Menschen 20.000 Entscheidungen am Tag. Aber diese Entscheidungen sind eben nicht alles diese bewussten Entscheidungen. Dieses, wo wir abwägen, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung, beziehungsweise sind die wahrscheinlichen Ergebnisse erstrebenswert oder nicht. Ob ich jetzt gerade zum Wasserglas greife oder gerade zum Kaffee greife, das ist vielleicht eben aus dem Bauch raus, weil die Konsequenzen sind nicht so dramatisch. Aber ich schaue ganz gerne auf diese bewussten Entscheidungen und das sind die Sachen, die wir ganz oft als Product Owner im Arbeitsalltag einfach haben, dass wir jetzt uns entscheiden, zahlen wir jetzt die technische Schuld ab oder wir entscheiden uns, welches Feature ist gerade das nächste Wichtige oder wir entscheiden uns, mit welcher Stakeholderin muss ich als nächstes besonders reden. Das sind ja dann eher bewusste Entscheidungen. Ich glaube aber, auch diese bewussten Entscheidungen sind am Ende immer Bauchentscheidungen, weil man so viel Kontext, wie man sich auch erarbeiten kann, wie viel Methodik wir auch hinter nutzen können, am Ende müssen wir das Gefühl haben, das ist eine gute Entscheidung, dann treffen wir die. Aber ich beziehe mich auf diese bewussten Entscheidungen, die irgendeine Art Arbeit produzieren, mit der ich danach eine, wie auch immer, geartete Entscheidung wirklich treffen will und dann auch, und das ist für mich wichtig, sie auch weitertragen kann. Weil ich habe keinen Bock auf Entscheidungen, die ich jetzt treffe, um dann morgen zu denken, ach, was soll die Entscheidung von gestern, ist ja auch egal. Man darf sich natürlich umentscheiden, gerade wenn man neue Erkenntnisse gesammelt hat oder ähnliches. Aber grundsätzlich soll ja die Entscheidung eben den Raum der Möglichkeiten kleiner machen und dadurch ja beispielsweise auch Blockaden lösen.
Ja, und du hast es gerade jetzt auch schon kurz angerissen. Wir als Product Owner haben halt bei solcher Art von Entscheidung in der Regel, so würde ich es jetzt mal formulieren, auch immer Unwissenheit und Unsicherheit und nicht alle Daten vollständig vorliegen. Deswegen, vielleicht sollten wir dieses Thema Unsicherheit noch mal kurz beleuchten oder irgendwie einordnen.
Unsicherheit ist ja auch nicht gleich Unsicherheit. Also ich glaube, es wäre zu einfach gesagt, ja, wir reden jetzt über Entscheidungen unter Unsicherheit und das ist immer das Gleiche. Das ist es nicht. Weil es gibt Unsicherheiten für, keine Ahnung, was soll mein nächster Karriereschritt sein, wo es halt dann auch, wo die Konsequenzen sehr hoch sind. Da weiß ich vielleicht so ein bisschen was, aber die Konsequenzen sind auf jeden Fall hoch, weil ich vielleicht in eine andere Stadt ziehen werde und dann habe ich Probezeit, also etwas. Oder andere Aspekte. Und ich unterteile das ehrlicherweise sehr pragmatisch einfach in zwei Bereiche. Nämlich einmal, wie viel Wissen habe ich eigentlich in diesem Kontext der Entscheidung? Also wenn ich jetzt eine Produktentscheidung treffen möchte, wie sehr kann ich die möglichen Konsequenzen und so weiter überhaupt einordnen? Und gleichzeitig aber auch, wie groß sind denn die Konsequenzen, die ich jetzt erwarte? Sind die besonders kritisch oder sind die eher, naja, ist auch eigentlich fast egal. Und dann ist so, ob ich jetzt gerade, weil ich Durst habe, zum Wasserglas greife oder zum Kaffee, ist von der Konsequenz her sehr gering. Ob ich aber entscheide, ob ich jetzt spontan kündige oder weiterarbeite, ist von den Konsequenzen viel, viel krasser. Und ich glaube, dann, wenn wir wenig Wissen für den Kontext der Entscheidung haben und gleichzeitig eine hohe Konsequenz erwarten, was immer mit, ne? Wir brauchen auch ein bisschen Wissen, um diese Konsequenzen zu bewerten. Umso eher sollten wir die Entscheidung vielleicht sogar nach hinten schieben, um erstmal mehr Sicherheit zu bekommen. Ich sage nicht vollständige Sicherheit. Nur manchmal ist auch hohe Unsicherheit zu hoch, um eine gute Entscheidung zu treffen, wenn eben die Konsequenzen einer Entscheidung sehr gravierend wären.
Hast du da typische Situationen, also wo die Unsicherheit bei uns als Product Owner vielleicht besonders hoch ist, in dem Kontext von unserer Produktentwicklung?
Etwas, was, glaube ich, auch jetzt mit der steigenden Geschwindigkeit, wie schnell wir Produkte auf den Markt bringen können, zusammenhängt, ist, lösen wir wirklich ein Problem und gibt es eine wirkliche Zielgruppe für dieses Thema? Das sind für mich Entscheidungen, die mit hoher Unsicherheit am Anfang zusammenhängen, die wir aber dann zum Beispiel durch User Research oder Experimente und so weiter versuchen, an Sicherheit gewinnen zu lassen, um dann immer noch eine Entscheidung unter Unsicherheit zu treffen, weil es ist immer noch eine Wette, dass das Produkt nicht nur bei den 5 Leuten, mit denen wir es getestet haben, gut ankommt, sondern auch da draußen generell bestehen kann und dass ein Investment von keine Ahnung wie viel 10 oder 100.000 Euro sich dann auch irgendwann amortisieren wird. Es sind immer Wetten. Aber wir haben ganz am Anfang so viel Unsicherheit, dass wir danach immer streben, irgendeine Art Forschung zu machen, um diese Unsicherheit zu reduzieren auf ein, und das kann man leider nicht genau beziffern, erträgliches Maß an Unsicherheit. Dann, wenn wir sagen, da sind wir jetzt bereit, diesen Schritt zu gehen, auch wenn wir es immer noch nicht 100% wissen, aber wir haben das Gefühl, mit wahrscheinlich 80%, also Bauchgefühl, ne? Aber ich versuche es mal zu übersetzen, mit 80% Wahrscheinlichkeit wird dieses Produkt mindestens mal sich selbst tragen. Aber es ist eine Wette.
Gut. Dann lass uns einen Schritt weitergehen. Ne? Haben wir über Entscheidungen, Unsicherheiten in unserem eigenen Kontext irgendwie gesprochen. Mich interessiert ja vor allen Dingen, was du auch in dem Live-Event sehr wahrscheinlich mit den anwesenden Teilnehmenden diskutiert, erarbeitet hast, was so Methoden sein könnten, um zu Entscheidungen zu kommen oder den Entscheidungsfindungsprozess anzustoßen, voranzutreiben.
Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass es an Methoden zur Entscheidungsfindung viel zu viele gibt und ich mich entscheiden musste, welche ich davon auch genau durchgehe. Und es sind diejenigen, wo ich das Gefühl habe, die sind von der Struktur her relativ trivial. Man kann teilweise sehr schnell verstehen, wie das funktioniert. Viele davon wurden auch von den meisten Menschen in irgendwelchen Kontexten schon angewandt. Aber es ist ja trotzdem nochmal wichtig, auch zu verstehen, dass es vielleicht eine Art Struktur braucht, damit wir den Prozess der Entscheidung für uns etwas rationaler reflektieren können. Und deswegen habe ich beispielsweise mit dem Entscheidungsbaum angefangen. Und der Entscheidungsbaum ist wirklich trivial, weil ich am Ende nichts anderes mache, als zu sagen, ich habe eine bestimmte abzählbare Menge an Optionen. Beispiel, wir hatten ja eben Essen und Getränke. Ich könnte sagen, okay, ich entwickle gerade Durst, ich könnte was trinken. Was habe ich denn da? Ich habe Leitungswasser da, ich kann mir einen Tee machen, ich habe vielleicht Saft da und ich habe vielleicht noch Kaffee. Keine Ahnung. Und jetzt ist ja die Frage, für was entscheide ich mich? Wir sind als Menschen relativ schlecht darin, alle Optionen, die im Raum stehen, miteinander direkt zu vergleichen. Aber zwei Entscheidungen oder zwei Optionen gegeneinander zu vergleichen, das kriegen wir noch ganz gut hin. Das heißt, ich würde mir in so einem Entscheidungsbaum überlegen, jede dieser Elemente vergleiche ich mit einem anderen Element. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich mache das ja mal Buchstaben, dann wird es was einfacher. Ich vergleiche A mit B. Was davon finde ich irgendwie besser? Nehme ich in die nächste Zeile. Dann vergleiche ich B und C. Was finde ich besser? Das kommt in die nächste Zeile. Dann habe ich C und D. Was finde ich besser? Das kommt in die nächste Zeile. Ich vergleiche hier ganz bewusst alle Elemente mit so einem Nachbarn. Also man könnte auch so sagen, ich vergleiche nur A und B und C und D jeweils miteinander. Aber wenn ich eine ungerade Anzahl an Entscheidungsmöglichkeiten habe, kann ich das so besser anwenden. Ich vergleiche also immer zwei Stück miteinander und der Gewinner geht für mich in die nächste Runde. Das heißt, ein Verlierer fällt immer raus. Wenn ich dann jetzt die zweite Runde nochmal so mache und dann vergleiche ich den Gewinner der ersten Runde mit einem zweiten Gewinner der ersten Runde und davon gibt es wieder einen Gewinner, mache ich das eigentlich am Ende so lange, bis ich alle halbwegs wie so eine Art umgedrehte Pyramide miteinander verglichen habe, um einen Punkt am Ende zu haben, wo ich sage, der hat sich jetzt im paarweisen Vergleich gegen alle anderen Optionen durchgesetzt. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin mit dem Ergebnis nicht so ganz zufrieden, kann ich zumindest überlegen, gab es jetzt einen Aspekt, den ich in diesem paarweisen Vergleich ignoriert habe und ich kann wieder einen Schritt zurückgehen und einfach nochmal neu anfangen, weil meistens sind es nicht so viele Optionen, die ich anzeigen kann und wenn ich irgendwie 4 Optionen habe, dann habe ich am Anfang ein paar Vergleiche und dann, ich bin ja in 5 Minuten bin ich damit durch, wenn ich die Optionen einmal habe, ich muss sie halt nur miteinander vergleichen.
Ja, kann helfen. Glaube ich, hast es auch so, wie du gesagt hast, relativ trivial, nicht? Sich so durch einen Entscheidungsbaum nach vorne zu tasten und dann damit auch die Varianten zu reduzieren, die man so betrachtet. Ich finde daran immer spannend, wenn jetzt die zwei eigentlich aus meiner Sicht passendsten Optionen direkt in der ersten Runde gegeneinander kommen. Dann kann es ja sein, dass die zweitbeste Variante tatsächlich schon in der ersten Runde rausfliegt. Und wenn ich jetzt nur reduzieren will und es nicht nur auf eine Option runterbrechen will, sondern vielleicht auf zwei, die man dann weiter betrachtet, dann hat das ja schon auch einen Einfluss, wo was am Anfang irgendwie steht und was ich immer so paarweise miteinander vergleiche. Aber um überhaupt erstmal zu einer Entscheidung zu treffen und immer zu gucken, was sehe ich denn positiver als das andere? Finde ich das völlig legitim, auch sowas relativ Triviales zu machen. Ich glaube, es kommt immer auf die Art der Entscheidung an, die ich treffe. Das heißt, die Methode, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Also eigentlich, dass die Methode zu meinem Entscheidungsproblem oder zu meinem der Art, wie ich die Entscheidung finden will, auch irgendwie passen muss.
Ich finde diese Frage extrem oder diesen Punkt extrem wichtig. Das muss dazu passen. Um darauf eine Antwort zu finden, haben wir eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen in uns selber schauen. Also wo haben wir das Gefühl, mit welcher Technik haben wir die Informationen, um eine gute, informierte Entscheidung zu treffen, obwohl wir Unsicherheiten haben? Und jetzt hast du gerade gesagt, beim Entscheidungsbaum, es kann ja sein, dass die beiden besten Optionen nach deiner Meinung direkt am Anfang miteinander verglichen werden. Und dann fällt die zweitbeste direkt am Anfang raus. Was aber fair ist, weil es wäre ja sowieso nur die zweitbeste. Aber wenn sich das für dich komisch anfühlt, ist das vielleicht auch nicht die richtige Technik, mit der du gerade in dem Moment, in der Situation einfach auch nicht arbeiten solltest.
Ja, dann lass uns andere Techniken oder Methoden angucken.
Eine zweite Technik, die ich immer wieder gerne vorstelle, ist die Szenariotechnik. Bei der Szenariotechnik nehme ich wieder mehrere Optionen, die ich vielleicht machen möchte. Und wir halten es jetzt mal einfach. Ich hätte jetzt die Option, es gibt zwei Möglichkeiten fürs Abendessen. Ich könnte etwas kochen oder ich könnte einfach auswärts essen. Das wären ja zwei Optionen für meine Entscheidung, wie gehe ich mit dem Abendessen um. Und jetzt überlege ich mir für jedes dieser Szenarien, was wäre der Best Case und was wäre der Worst Case? Also was wäre das, was im besten Fall passiert und was würde passieren, wenn es im schlechtesten Fall verläuft? Und jetzt kann ich ja zum Beispiel sagen, ich bleibe zu Hause bei der Option und koche selbst. Im besten Fall koche ich ein leckeres Essen mit frischen Produkten. Ich weiß genau, was drin ist. Wir sind alle glücklich, keine Ahnung. Und im schlechtesten Fall brennt mir halt die Bude halb ab, die ganze Bude riecht nach irgendwelchen verbrannten Essen, also etwas. Das mache ich jetzt für jede Option, also auch für das Essen gehen, würde ich diese Best- und Worst-Case-Szenarien aufsetzen. Das ist noch gar nicht, finde ich, die große Magie, sondern viel interessanter finde ich, bei der Szenariotechnik sich bei den einzelnen Worst- und Best-Case-Szenarien zu überleben, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit treten die ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Essen hier komplett verbrennt, und dass alles hier stinkt und alles mega schlecht ist. Jetzt bin ich vermessen, ist nicht so hoch. Also dass mir das so, keine Ahnung, vielleicht, ich habe einen Hund, vielleicht hat der Hund irgendwas auf einmal im Maul und droht zu ersticken, dann renne ich natürlich hin und rette ihn oder versuch's zumindest. Und das Essen ist mir dann egal und dann brennt es vielleicht an. Aber die Wahrscheinlichkeit ist super gering, ich sag mal 2%. Die Chance, dass es aber ein richtig gutes Essen wird, ja, ist vielleicht dann auch nicht so hoch. Also vielleicht liegt diese auch bei 20% oder 30%, aber eben nicht bei 80%. Wenn ich extern essen gehe, zu etwas, wo ich immer wieder essen gehe, weil das Restaurant um die Ecke ist, wo ich weiß, dass es mir gut schmeckt, liegt die Chance vielleicht, dass ich ein leckeres Essen bekomme, worauf ich auch vielleicht gerade ein bisschen mehr Lust habe, vielleicht bei 80%. Dass da scheitert, ist vielleicht auch eher gering, weil gehe da seit Jahren hin und so weiter, keine Ahnung. Die Prozentangaben von den jeweiligen Worst- und Best-Cases ergeben bitte in Summe niemals 100%, weil das sind ja nur die beiden Edge-Cases, also das, was im allerbesten Fall oder im allerschlechtesten Fall passiert und da gibt es jede Menge Fälle dazwischen. Aber ich kann danach, wenn ich das einmal so aufbaue für meine Szenarien mit den jeweiligen Best- und Worst-Cases, kann ich einmal überlegen, welche Option bietet mir die beste Kombination aus den Wahrscheinlichkeiten für ein gutes und für ein schlechtes Szenario. Dann kann ich das mehr für mich abwägen. Das hilft vor allem dann auch, wenn man diese Entscheidung gar nicht alleine treffen muss, sondern mit Menschen darüber redet, um gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Also zum Beispiel in so einem Product Advisory Board oder mit seinem Produktteam gemeinsam oder ähnliches. Weil man eben dann über verschiedene zukünftige Wirklichkeiten diskutiert.
Jetzt kam gestern im Live-Event, da durfte ich ja dein Buddy sein, auch so ein bisschen die Frage auf oder die Diskussion, naja, was ist denn der Unterschied zwischen einer klassischen Risikobewertung und dieser Szenariotechnik, die du gerade skizziert hast. Und ich finde, du hast es auch ganz gut auf den Punkt gebracht, ne? Also wenn ich in einer klassischen Risikobewertung bin, dann betrachte ich halt einzelne Risikenparameter, die es vielleicht gibt bei irgendeiner Art von Option. Und das, was die Szenariotechnik aus meiner Sicht auch wirklich attraktiv macht, ist, dass ich natürlich verschiedene alternative zukünftig mögliche Realitäten irgendwie entwickle, die wesentlich komplexer sind mit all dem, was ich mir vorstelle. Ich meine, du hast es ja auch sehr blumig und auch nachvollziehbar gerade erklärt mit deinem Hund und wie auch immer. Auf einmal ist ein bisschen mehr Emotion auch tatsächlich drin. Und dass ich halt eigentlich diese komplexeren oder emotionaleren Zukunftsbilder in was für Ausprägungen auch immer, optimistisch oder pessimistisch, insgesamt einschätze, als einfach nur zu sagen, ich betrachte mir bestimmte Faktoren und bewerte die nach irgendwelchen Risikomaßstäben. Und ich glaube, allein sich da alternative zukünftige Realitäten zu überlegen und zu entwickeln und mal zu durchdenken, dadurch passieren schon ganz andere Sachen, auch bei der Entscheidungsfindung, als wenn ich mit einer anderen Art und Weise da irgendwie rangehe und sei es auch nur eine klassische Risikobewertung. Gut, jetzt haben wir zwei. Drei müssen wir auf jeden Fall machen, drei Methoden, ne? Auch wenn du gesagt hast, es gibt ganz viele unterschiedliche.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen tricky und komme noch mit der vierten da rein. Ach. Aber ganz kurz nur den Hinweis. Also es gibt so ganz Klassiker, die ganz viele Leute machen. Das ist so eine Entscheidungsmatrix, wo man sagt, das sind meine Optionen und man überlegt, was sind so meine ganzen Kriterien. Also zum Beispiel, wenn ich habe 5 Möglichkeiten für mein nächstes Feature, dann kann ich das natürlich nach verschiedenen Kriterien bewerten, zum Beispiel nach Aufwand, nach Nutzen, nach Risiko, dass das Ding explodiert, nach rechtlichen Risiken und keine Ahnung was, könnte da jetzt überall Schulnoten geben. Und kann dann für jede Option quasi eine Durchschnittsschulnote bilden und könnte danach entscheiden, was ich mache. Ich glaube, ich erwähne das jetzt gerade der Vollständigkeit halber, weil das etwas ist, das ich sehr, sehr oft sehe, dass das irgendwo benutzt wird, weil man natürlich auch sehr strukturiert entscheiden kann, welche Sache ist vielleicht besser. Aber eine Methode, auf die ich etwas tiefer eingehen möchte, weil ich weiß, dass sie nicht so verbreitet ist, sie mir aber sehr gut gefällt, weil sie eine langfristige Tendenz mit reinbringt, ist die 10-10-10-Methode. Dabei geht es darum zu sagen, okay, ich habe hier eine Entscheidungsoption und wenn ich mich jetzt so entscheide, was sind die Konsequenzen nach 10 Minuten, nach 10 Monaten und nach 10 Jahren? Und es gibt paar Varianten, die ich auch persönlich immer gerne etwas unterschiedlich benutze. Also ich kann auch sagen, was ist die Konsequenz nach 10 Tagen, nach 10 Wochen, nach 10 Monaten? Aber es geht mir im Kern darum, dass wir uns überlegen für eine Option, was sind die sehr kurzfristigen Ergebnisse einer Entscheidung? Zum Beispiel meine Stakeholder sind zufrieden, mein Team ist glücklich, die Diskussion ist vorbei, keine Ahnung, irgendwas in dieser Richtung. Aber was sind auch die Konsequenzen mittelfristig? Also was ist dann eben nach diesen 10 Minuten, was passiert dann? Und dann kann man vielleicht sagen, ja okay, jetzt kriegen wir irgendwelche Sachen hin und wir haben die ersten Arbeitsergebnisse fertig, wir können ein Feature releasen, keine Ahnung. Und dann mit den 10 Jahren, beziehungsweise dann, ne, es können auch 10 Monate sein, je nachdem, wie man es einteilen will, aber langfristig, was sind die langfristigen Konsequenzen davon? Und würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte abnehmen und ich entscheide mich jetzt für etwas Gesundes statt etwas Schlechtem. Also sagen wir mal, ich esse jetzt einen sehr bunten Salat ohne großkalorienhaltiges Dressing, statt ich esse jetzt einen großen 500 Gramm Vanillepudding, keine Ahnung. Dann habe ich in 10 Minuten, vielleicht denke ich, ich habe irgendwie immer noch Lust auf was Süßes, aber ich bin zumindest satt. Nach 10 Monaten, ausgehend davon, weil wenn ich mich jetzt so entscheide, entscheide ich mich in Zukunft wahrscheinlich auch so, weil ich möchte ja meine Ernährung ändern beispielsweise, dann summieren sich wahrscheinlich auch Entscheidungen auf. Also könnte ich dann sagen, ja in 10 Monaten, wenn ich jetzt so entscheide, dann lebe ich wahrscheinlich gesünder, habe wahrscheinlich Gewicht verloren, bin wahrscheinlich mobiler, keine Ahnung, irgendwas in der Art. Und in 10 Jahren kann ich das dann nochmal noch krasser machen. Und natürlich kann ich auch sagen, wenn ich jetzt aber lieber die Süßigkeiten nehme oder das Ungesunde esse, und ich sehe das dann schon, ja, aber wenn ich es jetzt nicht mache und dann werde ich es auch morgen nicht machen, dann werde ich auch in 10 Monaten immer noch ganz Süßkram essen, dann werde ich auch in 10 Jahren vielleicht schlechtere Gesundheitswerte haben. Also irgendwie so etwas. Mir geht es auch gar nicht, 10, 10, 10 ist so eine Variante, die kann man auch nehmen. Am Ende geht es mir darum, kurz-, mittel- und langfristige Konsequenzen einer Entscheidung einmal für alle im Raum sichtbar zu machen. Und das heißt, einmal irgendwie mindestens erwähnen oder sogar noch besser an irgendein Whiteboard oder Flipchart oder auf irgendwelche Post-its schreiben.
Ja, also die Methode finde ich auch wirklich spannend, weil ich habe ja hier an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gesagt, dass einer der Hauptgründe, warum es diese Product Owner Verantwortlichkeit aus meiner Sicht gibt, ist Entscheidungsgeschwindigkeit. Ne? Also dass wir schnell zu Entscheidungen kommen, vor allen Dingen, wenn sie nicht wirtschaftlich sind. Und wir sind halt sehr stark darin mit unserem ganzen Produktteam, weil natürlich vielleicht auch jeder eine Meinung hat, unendlich lange über Dinge zu diskutieren, die vielleicht für die nächsten 10 Minuten oder vielleicht auch für die nächsten 10 Tage noch irgendeine Relevanz haben. Aber wenn du das gesagt hast, 10 Monate, 10 Jahre, eigentlich völlig irrelevant sind. Und ich würde gerade die Themen, die zwar kurzfristig scheinbar eine Relevanz haben, aber mittel- und langfristig, so wie du es dargestellt hast, eigentlich völlig trivial sind, versuchen eher schnell und effizient zu treffen und eher Energie reinzustecken in die Dinge, die langfristig eine große Relevanz haben. Manchmal sind es ja sogar auch Entscheidungen, die so, ich gehe durch die Tür und komme nicht wieder zurück sind. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich eher versuchen würde, die Energie drauf zu legen, um zu gucken, beschäftigen wir uns auch mit den relevanten Entscheidungen, die auch unsere Aufmerksamkeit erfordern, weil du hast ja auch schon richtigerweise gesagt, dass so eine Art von Entscheidung und das Durchdenken von diesen bewussten Entscheidungen auch durchaus Energie zieht und anstrengend sein kann.
Ja, absolut. Ich glaube deswegen, das Schöne an Entscheidungen ist ja, dass sie unseren Handlungsraum reduziert und damit haben wir mehr Klarheit und damit wissen wir, wohin wollen. Aber dieses Herleiten von Entscheidungen ist halt teuer. Ne? Also es ist Zeit, es ist Energie und wenn ich von Energie rede, rede ich nicht von irgendwas Spirituellen, sondern ich rede tatsächlich, es braucht Zucker im Gehirn, also Glucose und so weiter, ADP, das wir verbrauchen, wenn wir diese Entscheidung treffen. Eine Entscheidung zu vertagen ist sogar dann meistens eine energieeffizientere Entscheidung, weil wir keine Risiken im großen Sinne abwägen. Deswegen, ich glaube auch, es gibt ja so ethische Dilemma, beispielsweise wie, da ist ein Zug auf einem Gleis und der droht, 5 Leute zu überfahren, aber du kannst den Hebel ziehen, dann fährt er aufs andere Gleis und überfährt nur eine Person. Ich glaube, das ist jetzt reines Mutmaßen, ich habe keine Ahnung, man mag mich gerne Lügen strafen. Ich glaube, ganz viele würden sich eher nicht entscheiden und einfach fahren lassen, weil dieser willentliche Akt war natürlich jetzt, ne, unabhängig von realer Situation, wenn die meisten sagen, ja, da stelle ich um, weil er fährt halt über den einen, weil einer ist ja weniger als 5. Aber ich glaube, für viele ist dann halt, ich würde sehr aktiv da was entscheiden und die eine Person damit sehr aktiv sozusagen töten in diesem ethischen Dilemma. Ich glaube, dass dann viele Menschen sich gar nicht entscheiden würden, weil die Entscheidung halt eine relativ krasse Auswirkung hat. Weil da eine Menge auch Energie, also im Sinne von, man arbeitet gegen eigene Widerstände im Kopf, gegen Glaubenssätze, gegen Wertvorstellungen und so weiter. Das ist schon echt krass.
Aber du hast das Thema Dilemmata schon aufgemacht. Magst du da noch weiter Insights, deine Gedanken teilen?
Ich nutze seit einiger Zeit ein Instrument in meinen Trainings und im Coaching und auch so in diesem Live-Event, das für mich so schwierige Situationen als Product Ownerin abbildet. Und ich nenne sie Dilemma, beziehungsweise Dilemmata in Mehrzahl. Man verzeihe mir jetzt schon, dass ich da vielleicht ab und zu mal mit der Grammatik durcheinander komme und Dilemmatas sage oder ähnliches. Ich finde es etwas schwer, in meinen Kopf zu kriegen. Aber so ein Dilemma ist in erster Linie etwas, wo es keine perfekte Entscheidungsvorlage gibt. Also zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ein neues KI-Feature würde mein Produkt differenzieren, aber die Rechtsabteilung sieht große Risiken im Bereich Datenschutz und Modellfehlern. So als Beispiel. Jetzt nur mit diesen Informationen, und die sind bewusst nicht ganz vollständig, muss ich jetzt entscheiden, was würde ich denn entscheiden? Und ich nutze das in diesen Trainings ganz gerne, dass wir einfach eine Situation schaffen, die schon so in sich unsicher ist, so wenig Informationen hat, dass wir überlegen müssen, wie würden wir denn da jetzt rangehen, wenn das in unserem Kontext so ein Fall wäre. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, bei dem Dilemma, was ich gerade genannt habe, puh, ja, was könnte ich denn machen? Naja, es hat einen hohen Umsatzpotenzial, glaube ich, aber wie hoch ist das eigentlich? Und ja, die Rechtsabteilung sagt, das ist ein Risiko, aber wie hoch ist das Risiko eigentlich? Da kann ich zum Beispiel sagen, juristische Probleme, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die auftreten? Und wenn sie auftreten, wie groß sind die Konsequenzen? Wenn ich zum Beispiel feststelle, ja, also dass wir abgemahnt werden, ist eher unwahrscheinlich, aber theoretisch wäre es möglich, dann kann ich mit dieser Informationsgrundlage vielleicht ganz gut entscheiden, wie ich da weiter vorgehe. Das heißt, ich muss am Anfang bei so einem sehr unscharfen Problem trotzdem versuchen, den Problemkern genauer zu beschreiben, zu verstehen, wer sind denn Betroffene, also Beteiligte oder auch Stakeholder und was ist so das Kräftefeld, in dem ich mich da eigentlich bewege.
Und dann kann ich sehr wahrscheinlich wieder, ich nehme den Begriff jetzt einfach mal auf, verschiedene Szenarien mir auch entwickeln. Können Sie auch Optionen nennen, ne? Also zu überlegen, wenn das eintritt oder das eintritt oder das eintritt, was sind denn dann gewisse Konsequenzen oder Nebenwirkungen, die entstehen in irgendeiner Art und Weise und dann mich in diesem Dilemma einer möglichen Entscheidung irgendwie zu nähern oder zu gucken, dass ich das präzisiere, dass ich das Gefühl habe, besser eine Entscheidung treffen zu können.
Genau. Also ich glaube, eigentlich ist es so eine Art vierstufiger Prozess, den man dann einmal durchgehen kann, indem man nämlich einmal überlegt, was ist eigentlich genau das Problem? Was sind sozusagen die Parameter, die für mich alle relevant sind? Um dann zu sagen, was sind bezogen auf dieses Problem meine Lösungsoptionen, meine mein Entscheidungsraum sozusagen, ne? Konsequenzen, Nebenwirkungen und so weiter, wie du das schon gesagt hast. Und dann, erst wenn ich das gemacht habe, ich weiß also, das ist mein Problem, ich habe das was größer verstanden, dann überlege ich, was sind die Optionen, weil das kriegt man ganz gut hin. Dann muss ich mir noch Gedanken machen, wie entscheide ich jetzt eigentlich? Also was ist für mich die Entscheidungslogik, das ist der dritte Schritt, um zu sagen, welche dieser ganzen Optionen nehme ich jetzt nach vorne? Welche ist für mich in der engeren Auswahl oder welche nehme ich am Ende auch wirklich wahr? Das könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, naja, wir haben mehrere Optionen für Features, das sehen wir jetzt hier, aber welche passen denn strategisch am besten in unsere aktuelle Produktstrategie? Oder was ist denn am ehesten machbar? Dass man diese verschiedenen Parameter mit reinbringt und für sich auch klar macht, was davon ist wie wertvoll. Es geht nicht darum, dass man von Anfang an direkt eine Formel hinstellt und sagt, so will ich entscheiden, aber zumindest, dass man dann weiß, mit dieses Problem, mit diesen Optionen, wie finden wir da jetzt eine gute Lösung? Also nur den Lösungsweg sozusagen beschreiben, um dann im vierten Schritt die eigentliche Empfehlung für sich zu formulieren, wo man aber auch sagen kann, naja, ich treffe diese Entscheidung, aber unter folgenden Annahmen und es gibt auch immer noch folgende Risiken, dann ist das einfach erstmal eine Entscheidung, die ist erstmal gut genug, um eben Blockaden zu lösen und in den Handlungsprozess wieder einzusteigen.
Ja, ich finde ganz spannend, dass du gerade formuliert hast, vielleicht ist es auch nur eine Empfehlung, vielleicht für mich selber, vielleicht aber auch für andere. Also vielleicht gibt es ja auch Dinge, wo ich die Entscheidung selber gar nicht treffen darf oder kann. Also wo ich gar nicht so sehr die Ownership habe, aber wo sich auf meine Expertise verlassen wird und ich trotzdem im gewissen Dilemma irgendwie stecke oder die Produktentwicklung ein bestimmtes Dilemma hat und wir genauso, wie du gesagt hast, in diesen vier Schritten irgendwie vorwärts gehen müssen, könnten. Ich glaube, ich würde es aber trotzdem unter der Maßgabe dieses Dilemma bearbeiten, als ob es meine Entscheidung tatsächlich irgendwie ist, weil auch da, glaube ich, kommt es nochmal zu ganz anderen Gedanken, die ich so habe oder dass ich das mit einer ganz anderen Konsequenz durchdenke und irgendwie durcharbeite. Tja, jetzt haben wir viel über Entscheidungen, Unterscheidungen unter Unsicherheiten, über Dilemmata, in denen wir uns bewegen, auch als Product Owner gesprochen. Jetzt gibt es bestimmt den einen oder die andere, die die Folge gehört hat und hat gesagt, oh, ich habe gedacht, ich höre euch jetzt mal 40 Minuten zu und kann danach bessere Entscheidungen treffen. Was machen wir denn jetzt?
Ne, wir haben jetzt über verschiedene Methoden gesprochen und auch über so Dilemmata als Instrument, um Entscheidungen ein bisschen zu üben. Ich glaube, damit man in der Lage ist, besser zu entscheiden, braucht man am Ende so etwas wie einen Lernprozess, den man auch einfach für sich selber etabliert. Und jetzt könnte man sagen, ich bin immer 30, nutze das so ein bisschen entlehnt an den Build-Measure-Learn-Zyklus von Lean Startup. Und ja, ich weiß, solche Zyklen und so weiter gab es vorher auch schon mit Deming Circle etc. Aber dass wir halt sagen, wir machen so ein Decide, Observe, Learn. Also wir entscheiden etwas, dann schauen wir uns auch bewusst an, was sind die Konsequenzen dieser Entscheidung, die wir in der Vergangenheit getroffen haben und versuchen daraus zu lernen für die Zukunft, wie wir demnächst anders entscheiden. Und da ist natürlich, das ist immer mit Unschärfe, das ist mir vollkommen klar, weil das sonst würde das ja auch mit Schätzungen zum Beispiel funktionieren, dass wir etwas schätzen, was ja auch eine Entscheidung ist, wir glauben, dass es so groß ist, wir gucken, wie groß ist es wirklich und jetzt lernen wir daraus, dass wir besser schätzen, aber wir können ja immer noch alle unzureichend gut schätzen. Es sind ja auch nur Schätzungen, keine tatsächlichen Umfangsdefinitionen, die dann auch wirklich so festhalten. Also die werden halt nicht so passieren. Aber dass wir uns bewusst auch Zeit nehmen, irgendwann in unserem Arbeitsalltag Entscheidungen zu hinterfragen, zu überprüfen und zu schauen, ob sie gut oder schlecht waren, damit wir danach entscheiden können, wie würden wir uns denn das nächste Mal entscheiden? Oder noch besser, was hat uns gefehlt, um in dieser Situation eine treffendere Entscheidung zu treffen? Das heißt, zum Beispiel kann es sein, dass wir dann merken, es gibt bestimmte Entscheidungen, die treffen wir noch mit relativ hoher Unsicherheit. Wir hätten aber vielleicht die Sicherheit mit relativ wenig Aufwand da gut bekommen können, indem wir zum Beispiel ein bisschen User Research gemacht hätten. Kann sein.
Ich mache das ja sehr gerne, wenn ein Product Owner, eine Product Ownerin dann doch eine sehr vielleicht sogar heterogene und vielleicht auch meinungsstarke Gruppe von Stakeholdern hat, dass ich empfehle, nicht in eine 1-zu-1-Kommunikation mit jedem dieser Stakeholder zu gehen und über die richtige Entscheidung zu ringen, sondern das natürlich gemeinsam zu machen. Und in so einer Situation hat sich tatsächlich auch bewährt, und das unterstützt nur das, was du gerade gesagt hast, vielleicht mit der Gruppe der Stakeholder als Product Ownerin auch regelmäßig so ein Entscheidungsreview zu machen. Also sich genau anzugucken, wie treffen wir denn hier so auch als Gruppe, als Stakeholder-Gruppe bezogen auf die Produktentwicklung die Entscheidung. Was da ganz spannend ist, ist, dass man dann, glaube ich, auch Klassen von Entscheidungen oder Cluster in irgendeiner Art und Weise aufmachen muss, weil ja nicht jede Entscheidung gleich ist, gleichgewichtig, vielleicht nicht jeder irgendwie mitreden muss. Vielleicht treffen wir auch für bestimmte Arten von Entscheidungen, haben wir eine andere Entscheidungsherangehensweise oder Methode oder wer daran beteiligt ist und wer sich wie irgendwie einbringt. Und auch das kann man ja durchaus ganz gut reviewen oder so wie du gesagt hast, ne, also mal observieren und sich angucken, um daraus zu lernen, wie wir in Zukunft vielleicht für unsere Produktentwicklung bessere Entscheidungen treffen können.
Das finde ich ganz gut, weil wir dann nämlich verschiedene Entscheidungsregeln für verschiedene Entscheidungsräume definieren und gleichzeitig uns aber auch im Miteinander den Spielraum für Entscheidungen überhaupt erstmal festlegen oder auch ihn gewinnen können beispielsweise. Wenn ich jetzt im Product Advisory Board, also ich habe meine Stakeholder-Community und komme dann zusammen und ich habe vielleicht eine Entscheidung, die ich jetzt hier auch nochmal reflektiere mit dem gemeinsamen und sagen, ah, guck mal, damals haben wir so entschieden, das war jetzt suboptimal, demnächst werden wir das und das an Informationen dazu holen, um dann besser entscheiden zu können. Es sei denn, wir merken, es ist sehr dringend, dann entscheiden wir anders und bla, keine Ahnung. Aber dadurch kann man natürlich auch ein bisschen Sicherheit ausstrahlen, auch Richtung der StakeholderInnen, dass sie das Gefühl haben, okay, die Entscheidungen sind auch nicht willkürlich, sondern wenn dann Entscheidungen mit gewissen Konsequenzen im Raum stehen, dann hat diese Person eine Struktur, mit der sie an solche Sachen rangehen kann, um eine gute, strukturierte, informierte Entscheidung auch unter Unsicherheit treffen zu können.
Ja, und vielleicht erkennen wir bestimmte Muster, ne? Also bei dieser Art von Entscheidung kann es sein, dass ich als Product Owner nicht mehr einzeln mit jedem diskutieren muss, sondern es gibt bestimmte Richtlinien, an die wir uns halten für bestimmte Entscheidungstypen, Leitplanken, die sich entwickelt haben und das, was du gerade gesagt hast, ich vielleicht mehr Ownership auch für mein Produkt oder für Entscheidungen meines Produktes übernehmen kann und dass wir gar nicht mehr so sehr über einzelne Herausforderungen, Dilemmata, Entscheidungen, die zu treffen sind, diskutieren müssen, sondern vielmehr um Rahmenbedingungen drumherum oder Kontext, den wir irgendwie gestalten, damit Entscheidungen schneller und vielleicht dann auch besser getroffen werden können.
Ne, und diese Bereiche, in denen ich jetzt mich entscheiden kann, ich meine, das ist ja alles unterschiedlich, ne? Diese Entscheidungstypen und so weiter, ist klar. Aber wenn ich jetzt weiß, es geht um bestimmte Budgetgrenzen, ich meine, die meisten Unternehmen haben ja zum Beispiel für Kostenstellen auch Freigabegrenzen, wo man dann sagen kann, okay, bis 500 Euro kannst du halt machen, was du willst. Du musst am Ende natürlich verantworten, aber das kannst du erstmal machen und dann gibt es irgendwie 10.000 Euro, mach, was du willst. Keine Ahnung, aber es gibt so verschiedene Grenzen. Wie viel Entscheidungsraum haben wir denn da jeweils? Und das Gleiche gilt auch für so Risikoklassen oder Erfolgskriterien, die ich irgendwie definieren will, etc. Aber zum Beispiel zu sagen, auch jetzt, ich hatte das Thema juristisch eben, ne? Also mein juristisches Risiko. Ich habe mit Juristen zusammengearbeitet, die gesagt haben, ja, das ist ein Risiko, aber ein geringes. Wahrscheinlichkeit so und so musst du halt entscheiden. Aber wo ich dann sagen kann, ach guck mal, ein geringes Risiko, das kann ich vielleicht sogar selber dann noch mittragen und dann in dem Raum kann ich entscheiden. Aber zum Beispiel jetzt etwas zu machen, das eine hohe Auswirkung auf den Ruf der Marke oder auch ein hohes finanzielles Risiko für die Organisation bedeuten würde, weil die Strafen irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Euro oder ähnliches sind als Minimum, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so die Entscheidung, die ich wirklich selber treffen will. Aber ich kann das als Ausgangspunkt nehmen und sagen, da ist eine Entscheidung notwendig, die ist außerhalb, ich sag mal ganz doof, ne, außerhalb meiner Gehaltsklasse. Die muss ja anders entscheiden. Aber wäre ich in der Position der anderen Person, was bräuchte ich denn dann an Informationen, um eine gute, fundierte Entscheidung treffen zu können, obwohl da Unsicherheiten bei sind? Und so kann ich dann vielleicht auch zum Beispiel die Szenarien aufbereiten und sagen, okay, das sind die Szenarien, hier sind die Wahrscheinlichkeiten, mit denen den Leuten abgestimmt, die Informationen haben wir. Lieber Vorgesetzte, wir müssen das jetzt entscheiden. Wir sind blockiert, wir kommen sonst nicht weiter. Konsequenzen aufzeigen. Das kann durchaus helfen.
Ja, und dann wird natürlich auch nachvollziehbarer, wie man zu einer Entscheidung gekommen ist. Egal, ob ich es jetzt als Product Owner selber treffen durfte. Vielleicht habe ich es auch nur aufbereitet, wie du gerade gesagt hast. Die Annahmen machen wir expliziter. Also es entsteht viel mehr Transparenz bezogen auf die Art und Weise, wie man zu einer Entscheidung gekommen ist. Und das kann man sehr wahrscheinlich auch anderen Leuten, die eher nicht an diesem Entscheidungsprozess beteiligt sind, kommunizieren und transparent machen. Und ich glaube, das ist halt auch ein wesentlicher Punkt, dass mehr Vertrauen aufgebaut werden kann und vielleicht auch wieder etwas, wo ich mehr Spielraum bekomme, selber mehr Verantwortung und vielleicht auch mehr Ownership übernehmen zu können als Product Owner, anstatt A, ist die Entscheidung entweder irgendwo anders irgendwie hinzuschieben und zu sagen, ich darf die Entscheidung ja nicht nehmen, oder B, einfach selber alle möglichen Entscheidungen zu treffen, ohne dass es transparent für jemand anders ist. Ich glaube halt, an dem Punkt ist diese Nachvollziehbarkeit und Verstehen von, wie kam man zu dieser Entscheidung, wirklich mitentscheidend. Sehr schön. Dann schließen wir unsere Folgen. Dir brauche ich es nicht zu erzählen. Ja, immer mit ein, zwei noch ganz konkreten Tipps ab. Hättest du was im Angebot?
Ich möchte einen Tipp noch mitgeben, der so vielleicht bisher noch nicht so ganz durchgekommen ist. Ich glaube, es ist sinnvoll, sich auch bewusst zu machen, wann man sich entscheidet, eine Entscheidung zu vertagen. Also was ist quasi die Grenze oder was muss gegeben sein, damit ich mit einem guten Gewissen mich entscheiden kann, eine Entscheidung zu vertagen? Und das könnte zum Beispiel eine gewisse Risikoklasse sein. Das könnte zum Beispiel auch bedeuten, wenn das eine Entscheidung ist, die mit sehr viel Geld zu tun hat, beispielsweise, oder mit sehr viel Arbeitszeit von Menschen, oder mit dem Ruf, oder mit Kundenzufriedenheit, das ein gewisses Maß einfach überschreitet, dann zu sagen, okay, da, mit der Unsicherheit ist mir das zu risky, zu riskant, zu unsicher. Da ist meine Entscheidung vielleicht eher dann auch zu sagen, ich investiere erstmal etwas in eine bessere Entscheidung, weil ich mehr Informationen habe, um die Entscheidung zu treffen. Das heißt, ich kann ja jederzeit entscheiden, mich noch nicht zu entscheiden, aber dafür etwas zu machen, das meine Unsicherheit reduziert. Und das sollte man sich einmal bewusst machen. Das kann man auch übrigens retrospektiv mit dem Team gemeinsam machen und sagen, okay, welche Entscheidungen sollten wir denn vielleicht auch, wenn man unsere letzten Entscheidungen so ansieht, vielleicht eher vertagen und nochmal mehr Informationen sammeln. Weil das kann auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel die Systemarchitektur oder Ähnliches, relevant sein. Hast du denn einen Tipp noch für uns?
Ja, glaube ich eher etwas, was auf so die Haltung oder wie man auf überhaupt sich entscheiden irgendwie drauf gucken sollte, was das Ganze, was wir hier so diskutiert haben, auch nochmal ergänzt. Also ich sehe ganz viele Product-Ownerinnen, Product-Owner, mit denen ich zusammenarbeite, und wenn ich dann hier die Frage stelle, war das denn eine gute Entscheidung, die du so getroffen hast? Egal, ob jetzt in der Diskussion mit einer Roadmap oder irgendwo anders. Wo die Antwort, die ich bekomme, ja, war eine gute Entscheidung, war eine schlechte Entscheidung, in einem sehr hohen Maße davon abhängt, was dann hinterher tatsächlich passiert ist. Also was das Ergebnis oder die Konsequenz aus meiner Entscheidung war, die sich hinterher gezeigt hat. Und das würde ich nicht tun. Weil, genauso wie du es ja auch formuliert hast, ne, es gibt einen bestimmten Entscheidungszeitpunkt und dort werden wir immer auch noch eine gewisse Unsicherheit haben und zu diesem Zeitpunkt treffen wir die Entscheidung. Und da gilt es zu bewerten, ob es eine gute oder schlechte Idee war, sich für A, B, C irgendwie zu entscheiden mit den vorliegenden Informationen. In der Zukunft später, wenn das Ergebnis klar ist, bin ich natürlich viel schlauer und weiß, was die Konsequenz der Entscheidung war. Aber dann aus, dass da was positiv oder negativ gelaufen ist, daraus zu schließen, dass meine Entscheidung gut war, also diesen kausalen Zusammenhang, das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, ist aber ein sehr verbreitetes Muster, was ich so sehe und was ich zum Beispiel versuche, auch in vielen Coachings, wenn ich mit POs zusammenarbeite, auch so ein bisschen aufzulösen oder dafür zu sensibilisieren, guck doch eher auf den Zeitpunkt, wo du die Entscheidung getroffen hast und auf die Informationen, die du hattest. Wie würdest du denn die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt vielleicht nochmal treffen? Und wenn die gleiche Entscheidung rauskommt, dann war es ja wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung. Sehr schön. Haben wir das Thema Entscheiden unter Unsicherheit, die Dilemma, in denen wir so stecken, vielleicht so ein paar Tipps und Tricks, wie man zu Entscheidungen, vielleicht auch zu besseren Entscheidungen kommen kann, ein bisschen tiefer gelegt und ein bisschen intensiver diskutiert. Vielen Dank, Dominik. Und ihr habt ja gemerkt, es gibt immer wieder interessante Themen, die wir auch in unseren Live-Events mit den Teilnehmenden diskutieren und erarbeiten. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, jederzeit gerne. Geht auf unsere Seite produktwerker.de. Dort findet ihr im Menü auch die Option Live-Events und da könnt ihr gerne mal gucken, was so als nächstes angeboten wird. Meldet euch da einfach an. Ist kostenlos, 2 Stunden einmal im Monat. Wir freuen uns über jede neue Teilnehmenden, jeder, der mal dazukommen will. Jo. Und wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr ganz anders an Entscheidungen herangeht, vielleicht noch was Ergänzendes habt, dann kommentiert das gerne auf unserer LinkedIn-Company-Page, vielleicht auf unserer Webseite unter dem zugehörigen Blogpost. Wir freuen uns immer, wenn wir mit euch in Austausch gehen können und dass wir merken, dass wir vielleicht dann doch den ein oder anderen Impuls setzen können. Vielen Dank.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema? Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.